bevor ich muss kurz erwähnen,
ja.
Ich bin tierisch verkatert und ich bin ziemlich stolz. Gestern war mein bester schwedischer Kumpel Nils hier in Berlin zu Besuch. Seine Freundin hat ihm zum Geburtstag geschenkt eine 24 Stunden mit mir.
Sauftour.
Sauftour durch Berlin. Und wir haben, ich will es einmal kurz erzählen, weil ich bin unfassbar stolz darauf. Wir haben getrunken. Also wir haben mit 2 Bier und einem Whisky-Shot angefangen, jeweils. Dann sind wir zu einer anderen Bar gegangen, da haben wir nochmal 3 Bier jeder getrunken und 2 Rum-Shots dazu getrunken. Dann sind wir in ein Restaurant und haben uns zum Abendessen, haben 2 Americanos, das sind wie Negronis, aber ohne Gin, getrunken. Dann eine Flasche Rotwein. Dann hatten wir so einen Sitzen, dass wir zu zweit Happy Birthday gesungen haben in dem Restaurant. Und dann sind wir noch nach Hause und haben noch eine ganze Flasche Shampoos getrunken.
Wir machen auf jeden Fall eine Folge mit dem Suchtberater.
Das war unfassbar
geil. So geht's nicht weiter.
Das war richtig lustig.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 13. Folge Schaumgeboren. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, drink responsibly.
So responsibly.
Es ist nichts, worauf man stolz sein kann. August meint, er ist stolz darauf, dass er es geschafft hat, dann aufzuhören. Richtig?
Ich war stolz darauf, dass ich einfach dann noch nach Hause gekommen bin, dass ich noch gehen konnte.
Ja, aber dann bist du ja doch stolz darauf, wie viel du verträgst. Das ist falsch.
Darauf bin ich nicht stolz, aber ich bin stolz, dass ich mit meinem guten Kumpel Nils eine gute Zeit hatte. Und von ihm kommt ja auch der Spruch, von dem ich dir schon erzählt habe, dieser Bierspruch, den hat mal ein Amerikaner zu dem Nils gesagt, der meinte, "The only time I ever said no to beer was when I didn't understand the question."
Ja.
Und das finde ich sehr vernünftig.
Eine weise Frau hat das einmal gesagt.
Ein Nils Original.
Eine Nils Original.
Ja.
Um jetzt schnell von diesem unerfreulichen Stolzsein abzulenken, möchte ich dir sagen, ich habe heute Cashew-Nüsschen gekauft. Und zwar mit, jetzt habe ich es vergessen, warte mal mit. Ich fand das so geil. Ich habe das August vorher weggenommen, weil ich wollte, dass du das jetzt hier live probierst. Mit Rosmarin und Thymian. Fair Food. Fair gehandelte Bio-Cashews aus Burkina Faso. Oh, die sind trotzdem weit gekommen.
Kennst du die Hauptstadt von Burkina Faso? Ouagadougou heißt sie.
Ja, das wusste ich.
Ich kenne mich gut mit Hauptstädten aus.
Also zuerst testen wir jetzt mal so eine Cashew. Alter, geil.
Ich finde es gut, weil es nicht zu stark gewürzt ist.
Aber ein bisschen wenig sind.
Ich glaube, da liegen nur so 13 jetzt.
Aber die sind extra aus Burkina Faso gekommen.
Und haben die dann
irgendwie nicht besonders nachhaltig?
50 Euro gekostet?
Darüber möchte ich jetzt hier nicht reden.
Essen wir jetzt immer Cashewnüsse zu unserem Bier?
Ja, anscheinend.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Ist ja auch gesund.
Ist es so gesund? Ich habe gesagt, es ist so die drittungesündeste Nuss.
Was?
Beziehungsweise Hülsenfrucht, beziehungsweise Samen. Beziehungsweise
warum? Ey, Alter, ich habe nachgeguckt, wie Cashewnüsse an Bäumen wachsen. Das sieht völlig behämmert aus.
Sieht weird aus, gell?
Das sieht aus wie eine hängende Brust, wo statt Brustwarze unten so eine Cashew rauskommt. Und dann stelle ich mir vor, wie die so ganz vorsichtig abzupfen und dass sich das dann lustig anfühlt für die Cashewpflanze.
Das kann gut sein. Ach so, heute ist ja auch der 3. Januar.
Das Ende einer Dekade, die 2010er.
Puh, das ist schon crazy. Das ist unser erster Podcast im neuen Dekadium. Sozusagen im neuen Jahrzehnt. Und heute Abend, muss ich jetzt kurz Werbung an dieser Stelle, läuft auch das Boot im ZDF, also im Free-TV.
Das Boot.
Und das läuft jetzt in Doppelfolgen, 4 Abende hintereinander. Also wenn ihr, unsere lieben HörerInnen da draußen, wenn ihr das jetzt hört, dann zappt mal rein, es lohnt sich.
Guckt es euch an. Ich habe es schon gesehen, auf Sky.
Das hast du mir überhaupt nicht erzählt.
Ich wollte nicht, dass du so unter Wasser kriegst. Klar habe ich das erzählt, Mann. Natürlich.
Na cool. Das freut mich.
Bevor wir jetzt über die letzten 10 Jahre reden, was die so mit uns gemacht haben, wollen wir zuerst ein Bier holen. Wir müssen, glaube ich, erst deins holen, weil meins ist die Pest.
Ach, weißt du das schon?
Ja.
Ja, ich glaube, was ich so gelesen habe, ich weiß nicht, ob du mein Bier so mögen wirst, aber ich hole es jetzt einfach mal.
Ich weiß auch nicht, ob ich mein Bier mögen werde. Naja. Ich habe was ganz Abgefahrenes heute. Ach so, Leute. Frohes Neues, ne? Frohes Neues Jahr wünsche ich euch. Von Herzen. Und August wünscht euch das bestimmt auch.
Frohes Neues Jahr, ja, ihr
kleinen Cashew-Schweinchen.
Cashew-Nüsse, ihr kleinen Schlawiner. Das freut mich, dass ihr alle ins neue Jahr so gut gerutscht seid. Obwohl, vielleicht hat auch jemand von euch jetzt. Kann natürlich auch sein, dass jemand Schluss gemacht hat an Neujahr. Es gibt ja viele Paare, die Schluss machen an Neujahr.
Ja,
New Beginnings, weißt du? Und dann ist man in so einer Beziehung drin und alles ist irgendwie kacke gelaufen und so. Und dann sagt man so, an Neujahr, jetzt reicht's.
Jetzt ist ja übrigens die Dekade rum, Schatz.
jetzt sind auch wir rum. Genau. Pass auf, also ich habe ein Bier mitgebracht. Das
sieht
ist ein,
sehr hübsch aus.
Eine Berliner Brauerei, das freut mich. Wir sind hier, haben es jetzt hier mit Lokalmatadoren zu tun. Mhm. Und zwar, es ist die Berliner Bergbrauerei.
Die haben ein neonpinkes Eichhörnchen auf der Flasche.
Ja, ich weiß, da oben drauf haben sie so ein kleines Eichhörnchen, was aus einem großen Pintglas trinkt. Und es ist ja auch interessant, das interessantes Logo. Ansonsten ist es, was ist es? Ist es türkis?
Es ist türkis und neonpink.
Türkis und neonpink und steht eben drauf Berliner Berg, also der Name der Brauerei. Die sitzen hier in Neukölln. Oder die werden nach, ich glaube, die sitzen in Neukölln oder die neue Brauerei wird in Neukölln sein. Die sind jetzt in so einer älteren, kleineren Brauerei, aber vergrößern sich oder sind im Begriff, sich zu vergrößern. Mhm. Und das hier ist ein IPA und es heißt It's Been a While. Und jetzt lese ich euch ganz kurz vor. Gebraut in hohen Tannen. Lese ich euch ganz kurz vor, was die da sagen. Also, It's been a while IPA. Viel zu oft sehen wir uns, viel zu selten. Deshalb haben wir ein IPA gebraut, das in diese It's been a while Situation passt, wie Speedos ins Freibad. Weiß ich jetzt nicht, ob das...
Passen Speedos so gut ins Freibad?
Ich finde, Speedos passen eigentlich überhaupt nicht ins Freibad. Nee, vielleicht passt dann dieses Bier auch gar nicht zu diesen Sachen. Vielleicht meinen die das ironisch.
Ja, wir sehen uns
die
aber
Hopfensorten,
auch
ständig. Die Hopfensorten sind...
Ella?
Crystal, also Kristall.
Crystal,
Ella, Crystal-Hopfen und Cascade-Hopfen. Cascade-Hopfen hatten wir schon mal. Ja. Und jetzt pass auf. Diese Hopfen liefern florale und tropische Aromen sowie würzige Bitterkeit. Also das ist wahrscheinlich so ein blumiges Bier, das du nicht magst. Aber dann könnten wir schon mal sagen, dass Ella, Crystal und Cascade vielleicht nicht zu deinen Lieblingshopfen sind.
Ja, jetzt
gehören.
Gucken wir mal, weil es ist nämlich kein Citra-Hopfen drin. Und das heißt, wenn das nicht nach Blumen schmeckt, dann mag ich nur kein Citra.
Ja. Aha. Ja, das kann sein. Aber hier steht, dass es florale Aromen hat.
Ja,
so 5,9% IPA hat ein bisschen mehr Power als jetzt ein helles, aber auch noch nicht ganz oben angesiedelt im oberen Bereich. Und ja, also die Brauerei wirkt super sympathisch, 2015 gegründet, machen das irgendwie jetzt hier, also ich glaube, der Slogan ist sowas wie Tradition neu gebraut oder irgend sowas. Also die versuchen sich an so traditionelle Sachen zu halten, aber geben halt so ein bisschen so einen Twist dazu. Und das
hübsch
ist jetzt,
es. Hübsch,
hübsch ist es. Aber es ist jetzt auch, wir haben schon noch krassere Etiketten und Designs gesehen.
Krassere.
Also ich finde, sie könnten noch eine Schippe drauflegen, designtechnisch.
Ja,
so, okay, jetzt kommt's.
Geräuf. Jo. Ich will auch.
Ja.
Also, ja, das erste Geröff in 2020. Das wird ein ruhiges Jahr.
Ich fand auch diesen letzten mit Teilen und so. Der war so. Ach, dass ihr mich aufmacht, ist ja nett.
Ja, ja.
Danke.
Trinken wir es aus.
Es war so ein bisschen leidig, fand ich. Klingt ein klein bisschen leidig. Ich rieche mal kurz dran.
Ja, riecht nach Blumen, ne?
Ja, riecht nach Blumen. Okay. Kann man schon sagen. Oh. Aber es ist ausgewogen.
Also sehr hopfig, es ist super bitter, es schmeckt nach Blumen, aber es ist nicht dieser eine Geschmack drin, der mich so irre macht. Das könnte ich durchaus trinken.
Ja.
Ich finde ganz gut, dass es so bitter ist. Finde ich ganz lecker.
Ich mag auch die Bitterkeit, mag ich auch. Und ich habe das Gefühl, das ist eine runde Sache. Also da haben sich Leute Gedanken gemacht und haben die verschiedenen Aromen gut aufeinander abgestimmt.
Das kann man gut trinken.
Es ist nicht zu aufdringlich.
Also ich nicht so gerne... super Blumen mag.
Ich gebe jetzt ein bisschen was ins Glas.
Ich kann das wirklich gut trinken. Farbe ist...
Ups. Ja, es ist ein sehr trübes Orange.
Bisschen dunkler.
Der Schaum ist fein, finde ich, obendrauf.
Ich habe keinen Schaum.
Das wäre ein Wunder, weil das würde bedeuten, dass du das erste Mal in deinem Leben richtig eingegossen hast.
Nein, man schüttet nicht alles ein wie ein Weizenbier. Das habe ich doch schon gesagt.
Naja, es ist aber immer so trüb, man kann nicht durchschauen. Es ist nicht.
Es ist schon hart bitter. Aber ich finde es ganz gut, wirklich.
Ich finde auch, es hat nicht dieses mega aufdringliche Citra-Hopfen-mäßige.
Nee.
Von daher, was geben wir?
Also ein bisschen bis jetzt. Obacht bei Birte und Zitrahopfen in der Kombi. Warte, lass noch einen Moment trinken Sacken. Und reden, bevor ich bewerte. Ja, ich muss noch ein paar Mal. Aber du hast es schon ausgetrunken.
Ich bin
mit deinem Kater. Das ist dein Konterbier.
Ja, ich bin eher ein Konterbier-Mensch.
Ich nie. Aber ich war auch gestern nicht saufen.
Was schmeckst du noch so?
Ich schmecke.
Es ist jetzt nicht tausend verschiedene Geschmäcker. Was ich ganz gut finde, die halten sich so ein bisschen an.
Bisschen bananig. Sehr.
Banane, Mandel, sowas ein bisschen in der Art.
Das könnte auch die Cashewnuss sein.
Ach so, ja, ich habe gerade noch so ein großes Stückchen aus meinen hinteren Backenzähnen rausgedingst. Aber ich finde, es riecht floral, da haben Sie auf jeden Fall recht. Und welche tropischen Aromen und welche würzigen Aromen schmeckst du denn daraus?
Also es riecht ein bisschen melonig. Riech mal dran. Denk mal so ein bisschen Honigmelone.
Oh ja, stimmt. Gut, wohl dann.
Und schon so vielleicht Papaya, also nicht vom Geschmack, vom Geruch her.
Mhm.
So Papaya, exotische Früchte.
Bisschen Litchi auch.
Stimmt, voll krass doll Litchi, richtig doll Litchi. Ah ja, gut, stimmt, oder? Litchi, ja. Oh, Litchi ist diese glitschigen.
Diese kleinen Litchi, ich mag die Konsistenz ja gar nicht. Aber ich esse sie trotzdem.
Dreckschweine.
Ja.
Dreckschweine ist jetzt aber noch nicht explizit, oder?
Nein, außen haben sie auch so leicht angedeutete Stachel außerdem, die aber keine richtigen sind. Und dann sind sie innen drin so glitschig.
Also, aber du magst doch Stachelbeeren, hast du doch neulich gesagt.
Ich liebe Stachelbeeren.
Ja, eben.
Aber die haben keine Stachel.
Hä? Klar, die haben so Fellstacheln außen.
Du weißt offensichtlich nicht, wie Stachelbeeren aussehen, bitte.
Grün und mit so kleinem Fell außen.
Die haben so Adern innen drin, ja?
Ja, genau.
Genau, aber die haben doch keine Stachel. Wo sind denn die Stachel da?
Die heißen Stachelbeeren, Alter.
An der Pflanze selber oder an den Beeren?
An den Beeren ist außen wie so ein Fell außen dran. Google jetzt sofort eine Stachelbeere. Ich raste aus.
Bitte, bitte. Ich raste aus.
Google mal Stachelbeere Close-Up. Ach, jetzt doch wieder explicit.
Stachelbeere aus, was?
Close-Up.
Kein White Shot. Ja, okay. Sag mir bitte, wo die Stacheln dran sind.
Warte,
du kannst dich ewig suchen. Da sind keine Stacheln dran.
Ja,
bitte.
Sehr, ja.
Ich weiß, es war eine Lieblingspflanze. Meine Lieblingsbeere hat keine Stacheln dran.
Die haben so ein Fell außen dran.
Nein, die haben kein Fell.
Warum haben die das nicht? Die haben das sonst
die
immer.
Die haben nie ein Fell.
Ja, sicher.
Ach so, hier, jetzt sehe ich es zum ersten Mal.
Gott.
Schau mal da.
Ja,
meinst du das?
Ja.
Diese kleinen Härchen?
Ja.
Ja. Aber das sind ja keine Stacheln.
Aber darum heißen die Stachelbeeren. Danke,
ich dachte, das sind vielleicht irgendwelche Stacheln, die an den Ästen oder so
Nein.
dran sind. Aber das sagt nirgends von. Das sind Haare, bitte. Das sind keine Stachel.
August.
Es sind keine Stachel.
Ja, okay.
Außerdem, die kann man auch, glaube ich, abdingsen.
Ich trinke das jetzt hier. Das ist mir scheißegal.
Schaumgebohren.
Eine Sendung nur zum Hören?
In zwei Bahnen oder Bussen oder Autos.
Dreimal Flasche mit Eichhörnchen Neon-Gesocks drauf?
Viermal quer durch Deutschland, Schweiz, Österreich. Wie heißt nochmal dieses deutschsprachige Raum? Wird immer Dach genannt. Ah, ja, genau.
Dach.
Dachs. Nee.
Dachs.
Dachs?
Der Dachs.
Noch zwei Sachen nachtragen
zum Bier?
Zur letzten Woche. Und da haben wir über das Thema geredet, unangenehme Situationen. Ja? Und ob die awkward sind oder nehmen wir das Problem aus.
Nee, das war vorletzte Woche.
Stimmt.
Genau.
Das war vorletzte Woche.
Ja.
naja, da wollte ich noch zwei, ich wollte noch welche nachtragen, weil ich hatte da noch ein paar gute, mir sind noch ein paar gute eingefallen.
Mhm.
Also, wie gesagt, du musst halt sagen, entweder du sagst, awkward, das heißt, die waren awkward. Oder du sagst, nehmen wir das Problem aus, also das heißt, kein Problem.
Okay.
Und dann musst du mir kurz sagen, wie du sie lösen würdest. So.
Okay.
Du bist beim Vorstellungsgespräch und es läuft eigentlich alles super. Und der dich interviewt, behauptet nach 20 Minuten oder so, die Firma, in der er arbeitet und für die du gerade interviewt wirst, wird von Aliens geleitet. Sagt der Typ halt tot ernst an einer Weile.
Ja, nehmen wir das Problem aus. Ich habe nichts gegen Andersartige.
Okay.
Andersartige?
Aber es könnte ja, also erstens könntest du denken, okay, entweder vielleicht sollte ich den höheren Gremien Bescheid geben, dass hier jemand arbeitet, der den Leuten, die hier, sich hier bewerben,
dass Aliens auf diesem Planeten leben, nee, sollte ich vielleicht mal oben Bescheid sagen.
Ja, du sollst.
Ich wusste es schon die ganze Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich eine der Ersten sein darf, die mit den Aliens zusammenarbeitet.
Es könnte natürlich aber auch tatsächlich ein Test sein, um zu schauen, wie sehr du sozusagen zu deinen eigenen...
Bei mir wäre ja ein Vorstellungsgespräch ein Casting. Darum,
ja, ja,
das wäre jetzt nicht das Verrückteste, das mir je bei einem Casting passiert ist.
Aber nicht alle unsere Hörenden, glaube ich, sind Schauspieler. Deswegen, denen könnte das mal passieren. Und wir müssen ja wissen, wie man damit umgeht. Wenn es jetzt ein Test wäre von einem so einem Horst da in so einer Firma.
Hast du Mars Attacks gesehen?
Ja, klar.
Dann würde ich dem Mann einfach antworten.
Don't run away, we are your friends. Und dann, okay, alles klar. Dann ist das so. Und dann die letzte, noch die zweite Sache, die mir aufgefallen oder eingefallen ist, ist, angenommen, du sitzt in einer relativ gut besuchten Bar und knutscht hinten in der Ecke rum.
Ich knutsche?
Ja, oder angenommen, du bist ein Typ.
Hä?
Und knutscht hinten in der Ecke mit einem Mädel rum und beide haben so die Augen zu und dann machst du ganz kurz die Augen auf, nur um dich neu zu orientieren und machst aber dann versehentlich direkten Augenkontakt mit so einem Typen, der an der Bar sitzt.
Ich knutsche mit einem Typen rum, mach die Augen auf und mach Augenkontakt mit einer Frau, die an der Bar sitzt. Das ist ja das Pendant, oder?
Ginge auch, aber ich weiß nicht, ob das gleich awkward ist.
Was macht denn die Person an der Bar? Sieht die
schaut
das
nur
so
auf
als sexuelle Einladung?
Die schaut die ganze Zeit zu dir und dann... Ist es so, als ob
so, als ob die mich geil findet oder so, ja, als so ob quasi. Die das die stört, findet, dass ich in der Bar knutsche?
Nee, die findet das geil und würde am liebsten mitmachen. Ja, und das kann natürlich dann als Einladung gesehen werden, dass du eigentlich an diese Person denkst, aber mit der Frau vor dir oder mit dem Mann vor dir knutscht.
Ja.
Findest du das nicht awkward?
Ich finde mehr awkward, wenn ich jetzt mit einem Typen knutsche in der Ecke, dann mache ich die Augen auf und dann sitzt ein anderer Typ an der Bar und guckt mich an. Und der denkt, weißt du, so als ob das wäre, um den anzumachen.
Ach so, dass es um den anzumachen ist. Okay. Gut, also dann nehmen wir's Problem aus.
Ich würde high-fiven und weiter knutschen.
Und dann kurz das Klo gehen, er darf übernehmen oder sie. Und dann kommt man zurück und klatscht wieder ab und wie so ein
Tag-Team. Ich stelle mir das gerade so geil vor, in der Ecke von einer Bar zu knutschen. Mir ist so scheißegal, wer da in der Scheißtheke sitzt.
Vollkommen egal.
Ich habe so Bock gerade, in der Ecke von einer Bar zu knutschen.
Okay, gut, dann haben wir das durch. Komm, lass uns über die Dekade reden. Ja. Die Dekade ist wichtiger.
Die Dekade.
2010er.
Das ist so krass, oder?
Ja, es ist wirklich krass. In den 10 Jahren ist echt hammer viel passiert.
In meiner Fantasie ist es so kurz gerade erst alles her. Und dann, wenn ich überlege, ist es so, das ist ja wirklich so, dass wenn man älter wird, anscheinend die Zeit schneller vergeht. Ne? Mhm. Weil wenn ich mir überlege, von 2000 bis 2010 kommt mir das vor, als wären es 100 Jahre. Und jetzt von 2010 bis 2020 ist sind 1000 Sachen passiert, aber es kommt mir vor, als wäre es alles in ein paar Monaten so ungefähr passiert. Ich finde es richtig krass.
Ich finde das Bemerkenswerte an der Sache ist eigentlich, dass ich eigentlich in den 2000ern, also direkt nach 2000 bis 2010, da habe ich sehr viele Veränderungen. Ja. Da habe ich irgendwie in verschiedenen Ländern gewohnt, verschiedenen Städten gewohnt.
Hast du in verschiedenen Ländern gewohnt?
Ja, ja.
Wo hast du gewohnt?
Ich war von 2000, war ich noch in Paris ein halbes Jahr.
Paris?
Und dann habe ich tatsächlich danach nochmal 9,5 Jahre in Amerika gewohnt.
In dem Amerika?
Ja. Also den Vereinigten Staaten von Amerika.
Oh, wirklich?
Ja. Ja.
Wow.
Manche sagen ja auch Staaten dazu. Da war ich... Ich weiß gar nicht, habe ich das noch nicht erzählt, gell? Nee.
Darf man da einfach so lange wohnen?
Ich habe ein Visum gehabt und so, und dann war ich Student da und dann habe ich tatsächlich in Washington D.C. Ich war während der 11. September passierte, war ich in Washington D.C.
Da habe ich im Callcenter in Köln gearbeitet.
Ja. Naja, ich erzähle weiter über Amerika. Ich war dann noch in New York und noch in L.A.
Was war denn mit Washington D.C.? Da gab es irgendwas Besonderes.
Das ist lustig, weil die haben so ein System, das ist so Taxation without Representation, nennt man das. Das heißt, die müssen Steuern zahlen, aber haben eigentlich kein direktes Stimmrecht.
Ja.
Also können nicht ihre Repräsentanten wählen ins Repräsentantenhaus.
Das hätten was so Spannendes gehört aus.
Könnte ich stundenlang drüber reden.
Ja,
das ist komisch.
Ich könnte auch immer wieder dabei zuhören, das ist so schön.
Auf jeden Fall war für mich diese Zeit war so, sehr viele Veränderungen und das Umfeld änderte sich eben ständig. Und deswegen kam mir das schon auch irgendwie schnell vor. Mhm. Und jetzt bin ich im gleichen, immer eigentlich in Berlin gewesen in der Zeit, aber das kommt mir noch schneller vor. Also ich die letzten 10 Jahre, also jetzt diese Dekade, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Also es ist irgendwie merkwürdig, obwohl ich eigentlich statisch gewesen bin, mehr oder weniger, bis auf jetzt ein paar Drehs und so.
Ich habe mir überlegt, was mir passiert ist in diesen 10 Jahren sozusagen, was die 3 krassesten Events waren, die in den 10 Jahren passiert sind, die so mein Leben so total krass verändert haben. Mhm. Und möchte das natürlich auch gerne von dir wissen.
Okay, cool.
So, also
fangen wir jeder mit einem an oder machen wir es einer alle 3 durch gleich?
Vielleicht machen wir es abwechselnd, oder? Also mein erstes krasses Event, das bei mir passiert ist, war direkt am Anfang von den 10er-Jahren, war nämlich, dass mein Vater gestorben ist.
Oh, shit.
Und dann relativ schnell danach, ja, meine Schauspiellehrerin Jacqueline, über die ich schon so viel geredet habe im Podcast. Was total krass war, weil die ja auch so wirklich eine ganz enge Vertraute und Mentorin vor mir war und so. Mhm. Und das dann ganz noch bescheuerter war, weil halt mein Vater gerade gestorben war und ich dann irgendwie mit Jacqueline ganz viel darüber geredet habe und dann ist sie auf einmal krank geworden und ist auch gestorben. Und das war schon ziemlich krass, weil in dem Jahr davor, also das war dann 2010.
In 2010 ist dein Vater gestorben?
Nee, 2011.
Okay.
Und dann ist noch meine Oma gestorben und mein Opa ist gestorben und meine andere Oma ist auch gestorben. Also die sind alle in dieser Dekade gestorben und das war sehr krass, weil ich zum ersten Mal wirklich so massiv mit Todesfällen einfach konfrontiert war und auch da war und halt die gesehen habe und die halt so Wohnungen ausgeräumt habe und solche Sachen. Und das war schon irgendwie, naja, die Scheiße ist real geworden sozusagen, ne? Also
Scheiße
es war,
wird real, ja.
Ja, es war auf einmal alles.
Und du hattest ein enges Verhältnis mit deinem Vater?
Ja, naja, der hat in Holland gewohnt, das heißt.
Deswegen kannst du auch so gut Holländisch.
Ja, darum kann ich so gut Holländisch. Ja, keine Ahnung, also wir hatten ein enges Verhältnis, aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie ständig telefoniert haben und Kontakt hatten und so.
Okay.
Und keine Ahnung, ich würde fast sagen, ich hatte ein engeres Verhältnis mit meiner Schauspiellehrerin als mit meinem Vater, aber ich habe meinen Vater.
Ist nicht
Vater
ungewöhnlich, halt, weil man sagt ja, man offenbart sich ja sehr bei Schauspiellehrerinnen.
Ja, ja, total. Und man hat natürlich auch nicht so viele, wie soll ich sagen, so viele Fürze quersitzen wie mit seinen Eltern irgendwie. Aber ich habe meinen Vater halt sehr geliebt und es war halt, ist ja immer ein bisschen kompliziert und so mit Eltern und dann sind die auf einmal weg. Und dann hast du natürlich auch ganz viele Sachen, die du auf einmal nicht mehr, also du weißt halt, darüber können wir jetzt nie mehr reden.
Und wie, also ich bin
da
ja noch.
Da trinke ich mal direkt nochmal einen Schluck.
Komm, Prost, ne? Stirb mal an. Wie klingt eigentlich die Flasche?
Ah ja. Gut. Ja. Wenn sie leerer ist, klingt sie besser.
Ja, ja. Ich bin ja von sowas bis jetzt relativ verschont geblieben. Ich wollte mal fragen, man sagt immer, man kann sich auf sowas nicht vorbereiten, aber was ist so der, hast du irgendeinen Rat oder Tipp, den man Leuten mitgeben kann, um mit sowas dann halt umzugehen?
Also ich kann nur jedem raten, alles, was irgendwie weird und komisch ist und zwischen einem und seinen Eltern steht, auf jeden Fall anzusprechen, auch wenn man es nicht klärt. Man weiß auf jeden Fall, wenn man irgendwas unbedingt immer mal sagen wollte, sagt es mal vorher vielleicht einmal. Und ansonsten ist es wirklich so, man kann sich nicht vorbereiten und ich habe auch bei Freunden und so, also jeder reagiert total unterschiedlich darauf. Bei manchen geht das Leben halt einfach so weiter und die sind traurig und bei manchen ändert es halt alles so. Und bei mir hat es auf jeden Fall mein Leben ganz schön durchgerüttelt. So, also ich dachte erst, es ändert nicht so viel, aber danach habe ich, also so 2-3 Jahre danach habe ich dann überhaupt erstmal gemerkt, wie krass das so viel in mir drin einfach verändert hat. Also wie sehr ich, aber na, das erzähle ich dir erst nachher, weil das ist auch noch eine Frage von mir, wie du glaubst, dass du dich verändert hast in den letzten 10 Jahren. Aber das will ich als extra Frage dir nachher stellen. Aber ich glaube, es ist total unterschiedlich. Jeder reagiert ganz, ganz anders darauf. Ich habe nicht so gut darauf reagiert.
Hast du getrunken?
Nein. Ja, Bier. Nein, ja, ich habe nicht getrunken. Okay. Nee, ich habe einfach, ich konnte nicht gut schlafen danach und so. Und ich hatte das Gefühl, ich kann es nicht so, ich kann nicht so richtig trauern und nicht so richtig traurig sein und so. Mhm. Und dann war ich auch sauer, weil ich dachte, scheiße, wieso ist mein Vater jetzt schon tot? Ich bin ja noch gar nicht so alt und das ist doch jetzt blöd und so. So halt eher.
Man sagt ja, das sind die five stages of grief.
Ja, ich habe sehr, aber so richtig, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also Jacqueline ist gestorben und ich war einfach nur traurig. Hm. Ich war ganz doll traurig, ich habe an alle schönen Sachen gedacht und so und war dann noch trauriger und so, aber halt auch total dankbar und solche Sachen. Und bei meinem Vater war es wirklich so, als ob mir ein Furz quer sitzt. Hm. So. Ich war richtig gepisst deswegen. Und das ist natürlich dann schwieriger.
Und wo, also an wen war das dann, also an wen hat sich dann deine Wut quasi gerichtet? Oder auf wen oder auf was?
Weiß ich gar nicht.
Weil du musst ja dann irgendwie channeln, musst ja irgendwo, also wenn du wütend bist, musst du auf irgendwas sauer sein.
Ja, aufs Universum. Leben, aufs Universum. Ich fand es halt unfair. So, weißt du? Ich fand es halt doof und unfair und keine Ahnung. Und es hat mir total Angst gemacht, dass man auf einmal
was stirbt. Was hatte er, wenn ich fragen darf?
Er hatte eine Mischung aus, also das, es ist eine Mischung aus Parkinson und Demenz. Und das ist halt so eine degenerative Krankheit des Nervensystems. Und das ist so eine ganz schwere Form, die ist auch noch nicht wirklich erforscht. Er hat dann auch an so einem Forschungsprojekt teilgenommen, weißt du, wo sie überhaupt noch die Krankheit erforschen, weil sie nicht genau wissen. Es kann sein, dass das von irgendwelchen viele Leute haben das, die in der Landwirtschaft groß geworden sind. Also früher, wenn so Nervengifte verwendet wurden, um irgendwelche Pflanzen zu düngen und sowas. Und die dachten ganz lange, der hat einfach Parkinson. Mhm. Und davon stirbt man ja nicht sofort, sozusagen. Nicht so schnell, ja. Und, ne,
also von Diagnose bis Todesfall, wie lange hat es gedauert?
Also bis die Parkinson-Diagnose war schon vorher und dann haben sie halt gesagt, nee, das ist diese besondere Form. Und da ist es so, dass wenn man die Diagnose kriegt, man meistens in den nächsten 3 Jahren stirbt. Und das ist dann leider auch genau so eingetreten.
Und wie hat er es genommen?
Schlecht. Also mein Vater ist ganz lieb geworden so in der Zeit. Aber du hast schon gemerkt, der hat richtig, also er hat es eher so verdrängt. Er wollte auch überhaupt nicht, also er hatte richtig Angst davor. So, aber er hat jetzt nicht darüber geredet und du hast es nicht gemerkt, dass er Angst davor hat, weil er darüber gesprochen hat oder sowas, sondern du hast es eher daran gemerkt, dass er so tut, als wäre nichts, über das man reden muss, so irgendwie.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Verteidigungsmechanismus.
Ja, total. Verdrängung, einfach komplette Verdrängung. Und die Leute, die Ärzte haben dann gesagt, naja, der sitzt dann irgendwann im Rollstuhl und dann liegt er irgendwann im Bett und dann stirbt er irgendwann. Und das hat er einfach alles übersprungen, ist einfach gestorben. Das war dann so ein bisschen schockierend.
Aber eigentlich natürlich viel schöner.
Total, ja. Aber für alle anderen war es halt so ohne Vorbereitung. Mhm. Aber nachdem ging es auch einfach richtig scheiße. Er konnte nicht mehr richtig atmen, nicht mehr richtig essen und so. Es war einfach, es war nicht schön.
Mein Großvater hat die Diagnose bekommen, der war dann auch so Darmkrebs und dann hat er einen Gehirnschlag. Und dann haben sie die Ärzte gesagt, in einem halben Jahr sind sie tot.
Was? Das haben die gesagt?
Ja, woraufhin mein Großvater erstmal eine Reise gebucht hat und irgendwie sich 3 neue Anzüge hat machen lassen.
Geil.
Und hat dann noch 10 Jahre gelebt. Aber es ging dann rasend schnell und er hat dann auch zu meiner Großmutter gesagt, so, ich merke einfach, wie ich dir jeden Tag mehr und mehr entgleite und ich entferne mich einfach immer mehr, aber ich kann es nicht ändern. Ich bis wie Wasser schwimme ich davon. Und dann war so ein Gemüse, das da vor sich hin vegetierte. Und es hat 10 Jahre gedauert. Und
wie alt war der da?
Der war da nicht so alt. Der war da, glaube ich, so 72 oder irgend sowas. Hm. Und dann ging das alles relativ schnell. Na, ich glaube, er war 72 und ja, das Lustige war, meine Großmutter, die ja selber nicht so stark war, hat sich dann immer um diesen riesigen Bergmensch gekümmert, der da so in einem Rollstuhl war und hat ihn überall hingetragen und hingefahren und da haben alle immer zu ihr gesagt, das tut uns so leid, dass du dich jetzt um ihn kümmern musst und das muss ja wahnsinnig anstrengend sein für dich und du Arme, aber es ist so rührend, dass du das für ihn machst und so. Und da hat sie mal zu mir gesagt, so, sie macht das nur für sich, weil sie findet es einfach netter, neben ihm, also neben seiner Masse nachts einzuschlafen, als ohne ihn. Und deswegen kümmerte sie sich, und deswegen hat sie ihn auch ganz lange zu Hause behalten, bis es quasi gar nicht mehr ging. Also, aber das sind harte Schicksalsschläge und die kommen auch noch alle auf mich zu. Ich habe meine beiden Eltern leben noch und so. Da habe ich schon auch große Angst davor und großen Respekt davor. Also ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich bin einigermaßen froh, dass ich eine gute Beziehung zu denen habe, sodass ich glaube, ich, wenn dann der Tag mal kommt, ich glaube, dass ich da nicht, Stand jetzt, Stand heute, nicht mehr vorwerfen muss, irgendwas nicht gesagt zu haben. Oder
ja, es wird auch nichts. Es gab jetzt keine Riesengeheimnisse oder sowas, ne? Sondern ja. Es ist einfach so, du denkst halt,
ja.
Dir fehlt halt einfach ein Gegenüber. Ja. So, und das ist halt.
Vor allem fehlte jemand, der so ein bisschen Interesse an dir hatte und so. Also es fehlte
ja, dann und quasi alles, so was jemand, passiert ist in dieser Dekade, war sozusagen, war halt immer so.
Wünschte, dass mein Vater das jetzt sehen könnte.
Genau.
Ja, ja.
Oder mein Opa. Das war halt richtig blöd. Also das war richtig, das ist dann richtig scheiße und das fehlt. Oder halt, ne, keine Ahnung, dann, das ist jetzt, springe ich schon eins vor, das wäre jetzt mein zweites Ereignis, was krass war, war natürlich die Jenny-Hauptrolle, also Titelrolle in der Serie zu haben. Mhm. Ist ja irgendwie dann bei RTL, was so eine Reichweite hat und so, das hat natürlich auch total krass was verändert bei mir. Das ist halt sowas, da denke ich dann auch sofort, ja, das will man dann ja schon gerne seiner Schauspiellehrerin zum Beispiel sagen. Also du denkst, ich habe das die ganzen 10 Jahre jetzt immer gedacht, oder 8 Jahre waren es ja dann nur, jetzt würde ich gerne den anrufen, jetzt würde ich gerne die anrufen, so, und das ist dann weg. Und du weißt halt auch, du bist quasi, also ich weiß halt, ich bin die nächste Generation, die stirbt.
Nein, noch nicht ganz. Und nicht ganz, sind noch ein paar über uns.
Ja, nee, aber jetzt nach meinem Vater, Opa, also Großeltern.
Ja, ja, stimmt, ja.
Und jetzt nach meinem Vater bin ich dann, komme ich danach. Das ist schon, ich für in meiner Fantasie bin ich ja noch 20, ja. gefühlt.
So siehst du auch noch aus.
Ach, Hase.
Aber ich glaube, du hast noch ein langes Leben, weil wir auch nicht zu lange leben.
Ich hoffe. Also, und meine Oma Bayern ist 97 geworden.
Das du so,
ja, will ich, ja, das würde ich gerne toppen.
Was ist das Idealalter eigentlich?
Man kommt drauf an, wie es einem geht, ne? Aber ja, wenn aber wir 95, so alt sind, dann können wir haben wir bestimmt so Cyberarme und Beine.
Stimmt. Und so eine neue Leber, die
das heißt nicht Cyberarme und Beine, wie heißt doch, das nochmal?
Cyborg. Cyborg.
Ja, wie heißen diese Dinger denn nochmal?
Auf Prothesen?
Ja, sowas. Ein Schau. Dachs?
Ein Dachs, 2 Füchse.
3 Eichhörnchen.
4 Waschbären.
Auf jeden Fall, jetzt musst du, bevor wir jetzt hier völlig im Tod-Thema versinken, mir sagen, eins der 3 krassesten Erlebnisse dieser Dekade.
Dann würde ich auch auf die Karriere gehen. Und zwar war, ich glaube, was sehr schön ist, ich kann sehr genau betiteln, was der Tiefpunkt, der absolute Nadir meiner Karriere war. Der absolute Tiefpunkt, wo ich so, stell dir vor, jemand boxt dich in der, irgendwie, du kriegst 11 Runden einfach Vollgasprügel und dann in der 12. kriegst du nochmal so einen Kinnhaken, dass es dich einfach auf den Boden scheppert und du nur noch Sterne siehst und dann stellt sich so ein Berg nochmal über dich und drischt deinen Kopf nochmal mit volle Kanne gegen den Beton, so ungefähr, ja. Und das war 2012 für mich, das war ein Jahr, wo ich, da habe ich auch in Startups hier in Berlin gearbeitet und war in einem Job, den ich nicht besonders gut konnte und auch nicht mochte, obwohl die Firma nett war. Und habe dann halt irgendwie so vor mich rumgekrebst, ich habe de facto einen einzigen bezahlten Drehtag gehabt in dem ganzen Jahr, 2012. Mhm. Und das war noch nicht mal ein Drehtag in einer Serie oder einem Film, sondern es war...
Die Aspirin-Werbung.
Nein, es war ein Seminar für Regisseure an so einer Filmschule hier in Berlin. Und ich wurde quasi als Schauspieler für, ich weiß nicht, 250 Euro oder lass es 500 sein, da quasi dazugeholt und durfte quasi, da durften halt die Regisseure mich benutzen als zu regisierendes Objekt. Und so
wurde, aber das macht doch manchmal auch Spaß, oder?
Und so wurde ich aber auch behandelt. Das waren halt Filmstudenten, die keine Ahnung haben.
Nicht so schön.
Das waren Filmstudenten, die keine Ahnung haben, wie sie mit einem Schauspieler umgehen sollen. Dass Schauspieler tatsächlich auch manchmal recht sensibel sind, vor allem was ihre Arbeit angeht. Und ich eh schon so verunsichert, weil ich in meiner Karriere nicht vorankam. Und dann war da so ein pissiger Rotzbengel, irgendwie 7 Jahre jünger als ich. Und der hat dann irgendwie mich in der Szene regisiert, der konnte eigentlich auch kaum Deutsch. Also ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Und da habe ich mit so einer richtig widerlichen, das war so eine Schauspielerin, also ich und eine Schauspielerin, die eine Szene spielen sollten. Und diese Schauspielerin war so, es war so eine, also ganz unangenehme, hetzige, so strenge, verbissene, kleine Terrier-Jungschauspielerin. Und die hat mir dann einfach in einer Szene und irgendwie war der Regisseur,
die Wade gebissen.
Der Regisseur war irgendwie nie zufrieden und dann hat sie mir am Ende der Szene unaufgefordert und ohne es mit mir abzusprechen, am Ende der Szene ins Gesicht gerotzt.
Ah!
Und zwar so richtig feucht und richtig viel Tang mitten ins Gesicht. Und da meinte der Regisseur, endlich mal was Gutes. Und ich war innen drin so, ich habe so gekocht, ich war so, ich möchte ihn umbringen und ich werde sie umbringen.
Wow.
Und dann bin ich, das war irgendwie im November, dann bin ich also sehr geknickt von diesem einzigen bezahlten Drehtag,
oh Gott,
dann nach Hause. Und dann hatte ich noch eine andere Sache. Und zwar habe ich mich in dem Jahr, gab es eine Ausbildung für Moderatoren an der Springer Akademie. Mhm. Da haben die, glaube ich, war eine Ausschreibung, da haben die 3000 Bewerbungen bekommen. Ja? Ich bin unter die letzten 30 gekommen mit meiner Bewerbung und wurde dann eingeladen, kurz vor Weihnachten zum Springerhaus, oder irgendwo im Studio, dann sollte man da nochmal irgendwie interviewt werden von so einem Panel. Und dann von den letzten 30 wurden nochmal 15 gestrichen und die 15 durften dann ein halbes Jahr mit geilen Moderatoren und so in der Springer Akademie arbeiten, wurden dann quasi auf deren digitale Formate geschult. Und ich habe dann alles daran gehangen, alles an diese Ausbildung. Ich habe gedacht, das rettet mir jetzt meine Karriere und irgendwie meinen Arsch. Und irgendwie habe ich mich daran so festgehangen und mich so darauf gefreut. Und ich wollte das so unbedingt. Und dann an Heiligabend um 15.30 Uhr kommt eine Mail. Und so, wir haben uns gegen sie entschieden. Sie werden nicht an dem Programm teilnehmen dürfen.
Oh.
Und dann war ich echt so... Ich glaube, ich habe dann irgendwie 2 Tage geheult.
Och,
und dann habe ich gesagt, ich schaff's nicht. Der Job ist zu hart für mich. Ich schaffe ihn nicht. Ich kann es nicht machen. Ich muss mir was anderes suchen, weil der macht mich fertig.
Mhm.
Und dann habe ich lustigerweise durch diese Springer-Sache habe ich dann ein Interview bei Springer bekommen, wo die suchten einen Assistenten vom Döpfner und dem Chef bei Springer. Und dann habe ich gesagt, ich bin da denkbar ungeeignet für, aber ich habe mich halt krass vorbereitet, also auch alle Zahlen und so. Ich kann mit BWL gar nichts anfangen, aber ich habe mir irgendwie versucht beizubringen, wie man solche fucking Bilanzen liest und so. Und dann mich krass auf dieses Interview vorbereitet und dann kam der Tag, als das passieren sollte, näher und dann habe ich also am Vortag noch einen Anruf von meiner damaligen Agentin bekommen. Ach August, du hast morgen noch so ein... Es gibt so einen Film, die wollen dich casten für irgendwas, für eine Hauptrolle. So ein ziemlicher Low-Budget-Film, Sat.1. Und dann habe ich gesagt, so, es wird mein letztes Casting. Ich bereite mich nur auf dieses Interview vor. Es wird mein letztes Casting. Ich habe nur meinen Text gelernt, das war alles. Ich habe nicht einmal überlegt, was will ich eigentlich in der Szene oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur meinen Text gelernt. Bin dann zu dem Interview am Vormittag, habe es total verschissen, habe es nicht geschafft. Und bin dann am Nachmittag zu dem Casting, aber so locker und leicht, weil ich wusste, das wird mein letztes und ich mach's, das ist mir jetzt fucking scheißegal.
Mhm.
Zack, bekommen, hab den Film gemacht, in Marokko irgendwie 5 Wochen gedreht, erste Hauptrolle.
Ach das, ja.
Wurde dann leider am Ende ein sehr schlechter Film, aber es war so, fuck, ich kann arbeiten irgendwie, ich darf arbeiten. Ja.
Ja.
Und so fing dann das Jahr 2013 an.
Da gibt es dieses scharfe Bild im Internet von dir, das müsst ihr mal schön googeln, wie August mit so einem Unterhemd in der Wüste verschwitzt.
Genau.
Aus wie ein großer Star.
Verwegen.
Vielleicht bist du ein Star, deine Chancen stehen 50-50 aus.
Naja, jedenfalls war das war so ein ziemlicher, wenn wir über Game Changer reden, also persönliche Game Changer, das war so, dass man so ein bisschen wieder Hoffnung und Glauben an sich bekommen hat. Und das war groß. Es war auch groß, dieses Gefühl, komplett am Boden zu sein, war auch groß. Da ist man auch so wahnsinnig lebendig, wo wir auch beim Thema Liebeskummer waren, wo du reibt sich alles irgendwie in deinem Körper. Und du merkst aber, irgendwo kommst, irgendwie gehst du doch, du schreitest voran, aber man weiß nicht genau, in welche Richtung.
Ja, ja, klar. Ja, und war Kudamm nicht auch noch so ein Riesen-Event?
Ja, das war ja dann, also durch diese Sat.1-Geschichte habe ich dann halt, war dann so ein bisschen mehr, hatte ich dann irgendwas vorzuweisen in Deutschland.
Ja.
Und dann kamen so ein paar mehr kleinere Jobs, aber dann wirklich so den große, für mich der große, oder ja, in Anführungszeichen ein Durchbruch in meiner Karriere war natürlich dann schon Kudamm, ja, für die UFA und mit Nico Hofmann, der da irgendwie dafür das Projekt und Annette Hess, die das da aufgestellt haben und so. Also das war schon dann natürlich für meine Karriere der größte Schub bis jetzt.
Mhm. Naja, weil ich habe ja die ganze Zeit davor ich habe halt immer, bei mir war es halt nicht so wie bei dir mit dem keinen Drehtag oder einen Drehtag oder irgendwas, sondern bei mir hat es immer so dahin getröpfelt und ich hatte ja dann immer auch noch die Musik, das heißt, das war dann irgendwie...
So eine gute Beschäftigung,
ja. Ja, aber es war schon so ein konstantes, so richtig läuft es irgendwie nicht, aber irgendwie läuft es schon, aber ne, so halt. Und ich hatte halt immer wieder diese, also das kennst du ja, diese Feedbacks, ja, war super das Casting, wir hätten dich auch gerne gehabt, aber der Sender wollte gerne jemanden,
den man kennt. Du bist nicht berühmt genug.
Du bist nicht berühmt genug. So. Ja. Und es gibt ja diese normalen, ja, es war ganz toll, aber wir haben uns für einen anderen Typ entschieden, dann weißt du schon, ja, war nicht gut oder irgendwas, aber dieses, du bist nicht berühmt genug, das hat mich wahnsinnig gemacht.
Ja.
So. Und das hat sich natürlich mit Jenny total geändert, ne? Dass jetzt Leute sagen, ja super, die haben dich einfach durchgewunken und ich denke so, wirklich?
Ich glaube auch, und das ist ja leider das Traurige an der ganzen Sache. Oft ist es ja so, dass man, ich meine, ich gehe jetzt mittlerweile auf ein Casting und ich weiß, ich war nicht gut da. Ich war einfach nicht gut auf dem Casting. Mhm. Und dann trotzdem gewinnt man vielleicht trotzdem gegenüber Leuten, die halt vielleicht ein Ticken besser waren, aber halt nicht den gleichen Bekanntheitsgrad haben. Und dann ist das das Zünglein an der Waage, was natürlich für die kämpfenden neuen Schauspieler dann schwierig ist einfach.
Ja, Fakt ist auf jeden Fall, und das ist ein weiterer Punkt von meiner Liste, die eigentlich später in diesem Podcast heute kommen sollte. Nämlich, wie hat sich das verändert? Also, wie hast du dich in den letzten 10 Jahren verändert?
Ich kann dir sagen, wie du dich verändert hast. Du bist halt komplett abgehoben jetzt.
Du kennst mich doch noch gar nicht 10 Jahre. Nee, ich wollte gerade was, das genau das Gegenteil sagen.
Nee, in den letzten 2 Jahren bist du halt komplett.
Da bin ich komplett abgehoben, das stimmt. Ja, mich hat neulich so ein Schauspielschüler von mir gefragt, wie ist denn das? Kriegt man jemals in diesem Beruf irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit oder so? Und da musste ich ihm, ich saß halt vor so einer Schauspielklasse, die halt alle gehofft haben, ich sag jetzt, ja, das wird dann super.
Nach der ersten Hauptrolle.
Genau. Und dann habe ich gesagt, Leute, nee, vergesst es. Es ist halt immer schrecklich. Also die Wahrheit ist, wir kriegen ja auch ganz viele Zuschriften von euch auf Instagram, so erzählt mal mehr über das Drehen und bla bla bla. Man ist immer unsicher, man weiß nie, man denkt immer, jede Rolle war meine letzte, ich werde nie wieder arbeiten. Ja. Es ist immer schlimm, ich werde nächste Woche schon kein Geld mehr haben, es ist alles furchtbar, irgendwann werden sie alle merken, dass ich gar nichts kann und so weiter und so weiter. Und es stimmt auch wirklich, dass das nicht weggeht. Also es ist egal.
Wir sind halt leider sehr, wie sagt man, liegt alles sehr offen bei uns. Ja? Jeder kann sich einen unserer Filme oder Serien anschauen und jeder ist ein Kritiker und man hat immer Angst irgendwie, dass es jetzt scheiße gelaufen ist und dann kriegt man nie wieder einen Job und dann kriegt man auch offensichtlich oder logischerweise kein Geld mehr rein und dann ist es, und so eine Karriere kennt man ja von allen etablierten Schauspielern, dass die Auf und Abs haben und so.
Und es wird immer, auch egal wie geil es gerade ist, du kannst 100.000%ig sicher sein, dass du ein Jahr irgendwann mindestens natürlich dazwischen haben wirst, wo mal kurz nichts geht.
Ja.
Und vielleicht einfach nur, weil du im Jahr davor vielleicht sogar zu erfolgreich warst, kann ja auch sein. Und
zu viel gesehen wurdest oder was auch immer.
Was auch, ist es scheißegal, es wird immer dieses Auf und Ab geben und das, deswegen muss man unbedingt diesen Job so doll lieben, während man ihn macht, weil das muss dich dafür kompensieren, wie schrecklich das andere ist, weil es gibt immer diese Unsicherheit und das ist was sich bei mir total verändert hat in den letzten 10 Jahren. Ich sehne mich total nach Sicherheit. Also früher war ich mega abenteuerlustig und habe immer gedacht, das wird schon alles, irgendwas passiert. Es passiert ja auch immer irgendwas, das stimmt auch, aber diese Unbeschwertheit, das wird schon irgendwie alles gehen und ich werde schon irgendwie durchkommen und alles wird sich fügen und bla bla bla. Das ist vielleicht natürlich auch wegen diesem ganzen Drama, das ich erlebt habe und Verlust und so weiter und so fort. Natürlich geht einem auch ein bisschen Sicherheit flöten, wenn jetzt Familie nicht mehr da ist und so. Aber dieses Bedürfnis nach Sicherheit hat sich bei mir total gesteigert. Also ich würde fast schon sagen, dass es richtig in Richtung spießig geht. Und ich weiß aber, ich werde es nie kriegen.
Ja.
Und ich weiß aber auch, ich liebe Schauspielen und ich liebe Musik machen. Und beides wird mir nie diese Sicherheit geben können, nach der ich mich aber total sehne. Und das habe ich in diesem Jahrzehnt jetzt quasi gelernt, dass mir das total fehlt, diese Sicherheit. Und dass mir das richtig Angst macht und dass ich aber auch meinen Job mehr liebe als diese Angst. Und jetzt gehe ich ins nächste Jahrzehnt und weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll.
Aber das finde ich ganz cool. Das finde ich aber ganz cool, dass deine Passion sozusagen die Angst besiegt. Und das ist ja eigentlich, dann ist ja alles richtig.
Nee, sie besiegt sie nicht. Sie wiegt nur mehr.
Ja, aber das sie ist gerade, aber
wenn ich
sie
wenn
ist gerade
auf einen Monat oder zwei nicht drehe, dann ist die Angst so groß, dass ich denke, ich kann nicht, ich muss einen anderen Job haben, ich sterbe. Aber und dann drehe ich einen Tag oder kriege ein Drehbuch geschickt und dann denke ich wieder, nee, ich kann nicht, ich muss es machen.
Ja, aber das Geile ist ja, dass du, ja eben, du kannst ja gar nicht anders. Also, und du kannst ja auch, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber du kannst ja auch nichts anderes. Du bist ein Entertainer. Du kannst ja auch andere Sachen, aber berufsmäßig, was würdest du denn sonst machen? Du könntest natürlich alle möglichen, tausend, du könntest auch Lehrer werden oder was auch immer, aber eigentlich ist deine, ich glaube, du würdest eingehen, wenn du deiner Passion nicht folgen würdest.
Und das, ich würde auch eingehen, aber gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das zu kriegen, ja, vielleicht im nächsten Jahrzehnt ohne Schiss?
Ja, ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, also die Frage ist Sicherheit und Zufriedenheit. Das ist ja die große Frage. Also kannst du sozusagen zufrieden sein, obwohl du unsicher bist? Weil dann ist ja alles geregelt. Und da musst du vielleicht einfach mal sagen, so, was habe ich in der letzten Dekade geleistet? Und was habe ich geschafft? Was habe ich erreicht? Wo stehe ich jetzt? Wo wollte ich hin? Wenn ich überlege, was von 2010 bis 2020 jetzt passiert ist in meiner Karriere, in meinem Leben, boah, denke ich mir so manchmal, August, geil, hast du durchgezogen und durchgepowert. Und
ja, das macht man auch zu wenig, ne?
Man muss sich ein bisschen auf die Schulter klopfen hin und wieder.
Und man muss vor allem auch realisieren, dass das passiert ist, weil man ist ja dann ist man an irgendeinem Punkt, man ist weitergekommen und denkt, weißt du, wie oft irgendwelche Schauspieler, ey, bei dir läuft ja richtig geil, alles voll. Und ich denke gerade so,
Genau. An euch da draußen, wenn ihr uns jetzt zuhört und wenn ihr jetzt ja gerade mit irgendwelchen Headphones auf uns hört, dann klopft euch doch einfach einmal auf die Schulter. Ihr habt doch auch in den letzten 10 Jahren irre was geleistet. Allein, dass man durch diesen Wahnsinnsalltag durchkommt, ist doch schon eine Riesenleistung. Also ich finde, das haben alle eigentlich verdient, sich ein bisschen mehr zu belohnen für ihr Geleistetes und die Zeit, die man schon hinter sich gebracht hat.
Foamborn.
Ein Cashpod. Zwei neue Biere.
Drei Sternzeichen.
Viermal klingeln, dann kommt ihr rein. Du, sag mal, man lebt dann nur im so, was will ich noch und wo muss ich noch hin? Sag mal, wir könnten natürlich auch noch eine Brauerei aufmachen. Apropos Brauerei, wollen wir nicht noch ein Bier holen?
Ja, warte, ich trinke meinen letzten Schluck kurz aus. Achtung, das mache ich jetzt.
Wie viele rosene Eichhörnchen geben wir denn der ganzen Sache jetzt?
8 von 10.
Das nee, ist das, ach komm, du bist so positiv.
Nee, immer. Das ist das IPA, das mir bis jetzt am besten geschmeckt hat.
Das stimmt gar nicht.
Doch.
Wir hatten schon Milkshake IPA.
Das gilt nicht. Das gilt als einzelnes Milkshake IPA und wird für immer Platz 1 anführen.
Ich mag die Kultur, also ich mag das Team dahinter sehr hier bei Berliner Berg. Ich mag natürlich, dass es lokal ist und so. Und ich finde auch, das ist ein gut abgestimmtes Bier, aber es ist trotzdem nicht eins meiner Lieblings-IPAs. Und deswegen gebe ich der ganzen Sache solide 6 von 10.
Weißt du, was mich interessiert? Hier steht vegan-friendly. Mhm. Ist Bier sonst nicht, gut, Milkshake IPA ist natürlich nicht vegan, sondern nur vegetarian, aber habe ich was verpasst? Mhm. Ist in Bier sonst Fleisch?
Nee, Malz. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht sind es irgendwelche Stoffe. Vielleicht kann man, es ist vielleicht irgendwie irgendwelche Dinge, die man nicht vegan, also darf man so, keine Ahnung, Konservierungsstoffe und so, zählt das als vegan? Ist das, also wenn so arg viel Chemie drin ist, zählt das als vegan?
Wir müssen das auf jeden Fall mit dem vegan und Bier, weil das ist ja, gibt's ja immer bei diesen Sachen, dann siehst du, in jedem Supermarkt steht jetzt bei den Cashewnüssen, steht dann dran, vegan.
Oder bei
und
du denkst, der Gurke.
Ja, sorry, das war schon immer vegan. Ja. Pass auf, ich hole jetzt mein Bier, aber weil wir jetzt die ganze Zeit nur über mein Thema gesprochen haben, schließen wir das noch kurz vorher ab. Ich sag ganz schnell mein drittes Ereignis, das in dieser Dekade voll krass war, und das ist einfach, dass ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Das hat natürlich ultra viel geändert und ich liebe es, und du bist mein Nachbar, mein kleiner Bär. Ja. Natürlich, dass wir uns getroffen haben, fasse ich damit da noch drunter. Ich liebe dich sehr, mein Hase. Wirklich, übrigens, wirklich doll. Wirklich. Guck mich an. Ich liebe dich sehr.
Ich liebe
doll.
Dich auch sehr. So, was unsere HörerInnen auch wissen sollten, ist, dass wenn ihr so ein klackendes Geräusch viel hört, Und es ist, weil Birte immer mit ihren Kronkorken spielt.
Oh, ich habe den schon wieder verbogen.
Du verbiegst den.
Wir wollen die immer fotografieren, ich verbieg die immer beim
Podcast. Aber du bist nicht jemand, der die Etiketten abreißt. Das finde ich schon mal gut. Ich find, ist eigentlich Etiketten abreißen und auf Eis rumkauen, ist es eigentlich das Gleiche? Sexueller Frust? Oder
wie auf Eis rumkauen finde ich schlimm. Etiketten mache ich manchmal ab, wenn die aus, wenn das so Glitzerfolie ist. Ah, ja, weil das so geil das Gefühl ist, wenn die so runterflutschen. Mhm. So, jetzt sag mir noch schnell einen krassen Event aus deiner Dekade, dann hole ich mein Bier.
Also ich würde auch sagen, nach Berlin zu ziehen aus Amerika halt.
Dann war das in dieser Dekade?
Ja, ich bin 2011 hier nach Berlin gezogen. Also Januar 2011 hierher gezogen, richtig. Und das war schon, das war auf jeden Fall groß. Und dann war groß. Ja, ich habe natürlich keine wirklich so großen Schicksalsschläge erlebt, aber ich finde schon, dass man sagen kann, dass ich diese Dekade halt geprägt ist von extremen Schwingungen aus unserer beschützten sozusagen Zeit in diese Zeit von sehr viel Terrorismus, sehr extremen Parteien, extremen Ansichten, und das finde ich eigentlich so, dass mit für mich eine der besorgniserregendsten und erschreckendsten Tendenzen, die es jetzt so überhaupt gibt, also was jetzt in dieser Dekade halt passiert ist, zwischen 2015 und 2020 alleine, das hatten wir so noch nie in Europa und auch in der Welt, und wir hatten eigentlich immer das Versuch, dass es eigentlich mehr Länder in freien Demokratien leben, jetzt werden es immer weniger, und das ist schon so ein globaler Trend, den ich sehr mit sehr viel Sorge sehe. Und das ist so, finde ich, das kann ich jetzt nicht pinpointen auf einen einzigen Moment, aber das ist halt so die letzten Jahre. Und wir haben uns ja eigentlich in Europa nie so Sorgen gemacht. Ja? Also 90er Jahre oder nach 2000 bis 2010, das war, oder selbst bis 2015 war es eigentlich immer alles smooth sailing, wie man sagt.
Ja, und vor allem, man hat vorher immer gedacht, das ist nicht so, weißt du, als Bush Präsident war, dachte man so, ja, mache ich halt drei Witze drüber. Ist jetzt irgendwie nicht, ist halt scheiße, wir werden es überleben, es wird wieder vorbeigehen. Und dann, ich war, wie gesagt, als wir den Piloten für Jenny gedreht haben, ich weiß noch, wie du gesagt hast, das kann, wenn Trump Präsident wird, wäre es einfach ein anderer Planet, auf dem wir leben. Das kann einfach nicht passieren.
Ja.
So viel dazu.
Ich habe 1.000 Euro in der Wette verloren. Ich habe mit dem Jule gewettet.
Ich wünschte, ich hätte mit dir gewettet.
Ich habe 1.000 Euro im Januar vor der Wahl gewettet.
Hört der Jule unseren Podcast?
Geh doch mal jetzt das Bier holen, bitte. Ich erzähle jetzt meine...
Jule, hörst du unseren Podcast? Können wir uns mal endlich mal treffen?
Der hört uns.
Alter, das geht ja wohl gar nicht.
Der hört uns regelmäßig. Jedenfalls habe ich mit dem Jule, der sehr eigentlich, ich würde sagen, so von Politik jetzt nicht so übermäßig viel Ahnung hat, aber der hat im Januar vor der Wahl, die Wahl war ja im November, und im Januar hat der Jule gesagt, 1.000 Euro, wetten wir, dass Trump Präsident wird. Und ich habe gesagt, Alter, never, no chance. Und habe dann eingeschlagen. Und dann ein Jahr später war ich 1.000 Euro los. Das ist halt echt schon, das hat echt geschmerzt.
Ja, für ein Tausi kann man schon einiges machen, ne?
Aber es war halt so sicher, war ich mit meiner Sache.
Zum Beispiel kann man sich sehr viele Biere kaufen, wie zum Beispiel dieses, was ich hier habe. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, es wird hart. Aber es ist eine ganz, ganz besondere, einzigartige Bierspezialität, die ich schon vor längerer Zeit bestellt habe. Es ist die Original Leipziger Gose. Jetzt passe auf. Das ist was total Krasses. Ich habe das neulich mal bestellt, weil ich Folgendes über die Leipziger Gose gelesen habe. Im 19. Jahrhundert war die Gose ein gängiges, meist trübes Weißbier, dem lexikalisch eine schwere Bekömmlichkeit bis hin zum Durchfall zugeschrieben wurde,
oh Gott,
das andererseits aber eine schöne Biersuppe gäbe. Dann habe ich gedacht, da muss ich mich jetzt irgendwie schlau machen.
Biersuppe?
Ja, also pass auf. Um das Jahr 1000 gab es bereits diese Gose. Der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Otto der Dritte, den du ja bestimmt kennst, ihr seid bestimmt irgendwie verwandt oder irgendwas. Da muss ich nochmal in einer anderen Folge drauf kommen. Ich habe so einen Test im Internet gemacht, ob ich vielleicht adlig bin. Ich kann vielleicht in deinen Club eintreten, aber dies in einer späteren Folge. Da brauche ich lange Zeit, um das zu erklären.
Okay.
Birte von Hanusrichter. Zu Hanusrichter und...
Was dir besser gefällt?
Hanusstein. So, also, sonst musst du mich adoptieren. Dann begebe ich dir deine 1000 Euro vom Jule zurück. Also die Gose ist ein Bier, das überhaupt nicht dem Reinheitsgebot entspricht, weil lauter Bullshit drin ist. Die in Leipzig haben eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um die Leipziger Gose zu brauen. Es gibt eine Brauerei, die darf das brauen. Und da ist halt jeder mögliche Scheiß drin. Ich sage dir, was die selber über ihre Gose schreiben. Um 1900 war die Gose das meistgetrunkene Bier in der Messestadt. Die Gose ist übrigens ein Fluss. Jetzt ist die Gose ein Geheimtipp. Einst war sie ein Star. So, also, es ist ein Bier, das sauer schmeckt. Es ist herb und trocken. Es ist Salz drin. Es ist 10,8% Stammwürze drin, aber nur 4,5% Alkohol. Es wird mit Milchsäure gegärt und es ist Koriander drin. Normalerweise schmeißt man da noch irgendwie, wenn man das trinkt, so wie Berliner Weiße, irgendwie einen Schuss von irgendeinem Schnaps. Sirup rein. Ach so. Aber man kann die auch so trinken. Hier steht, die schreiben auch extra dazu, die Gose, Achtung, die Gose ist kein Bier wie jedes andere. Ihre Wurzeln liegen im Harz, genauer gesagt in Goslar. Ihren Namen verdankt sie dem Flüsschen Gose. Mhm. 1332 ist das erste Mal die Gose erwähnt worden. Also total krass. 1332. Das ist richtig, richtig krass. Lange. Und jetzt darf nur der Bayerische Bahnhof in Leipzig dieses Gedöns noch brauen. Hier steht, krass. Es ist eine Exzentrikerin unter den deutschen Biersorten und hält sich natürlich deswegen nicht an das deutsche Reinheitsgebot. Also richtig, richtig, richtig
das
krass.
Das heißt nichts Gutes.
Es gibt eine Ausnahmegenehmigung des Freistaates Sachsen und deswegen darf diese Gose gebraut werden. Und wenn man Gose gerne mag, dann steht auf deren eigener Internetseite, dass man beim Anstoßen das Wort Goseana sagen soll.
Okay, Goseana. Kurz über das Etikett. Mhm. Das ist halt so ein grün-weißes, oder ist es grün-weiß?
Ja.
Grün-weißes Etikett mit einem so gelblichen Kreis drumherum und da ist so ein, ich würde sagen, Jahrhundertwende herum, so ein Bowler-Head und Schnauzer, so ein Typ mit einem großen Weißbierglas in der Hand und der reibt sich den Mund. Der Daumen ist lustigerweise auf der Rückseite der Hand. Nee. Er hat irgendwie komisch die Hand da vom Mund. Aber es kann gut sein, dass es ein sehr, ist es ein Retro-Etikett? Würde mich interessieren, wie lange das schon so ist. Aber
also ich würde sagen, es ist neuer als 1300, aber es ist auf jeden Fall nicht aus dieser Dekade.
Ja, das glaube ich auch nicht. Okay.
Achtung, Geröff von der Leipziger Gose. Es wird schlimm. So. Kurz und schmerzlos, ne?
Bisschen ähnlich von dem letzten.
Boah.
Warte, jetzt kommt noch mal ich.
Also man muss es auf jeden Fall aus dem Glas trinken.
Alter, das riecht ja wie...
Es riecht wie eine Suppe. Es riecht wie eine kalte Suppe. Es ist Salz drin. Und das ist vielleicht so ein bisschen dann der Effekt wie bei Glaubersalz, wenn man Glaubersalz nimmt. Also wenn man daran riecht, riech erstmal dran.
Es riecht sauer.
Es riecht wirklich sauer und sauer. Es riecht wie eine Suppe. Ganz bisschen Schaum.
Boah, bitte.
Ich weiß. I'm sorry.
Die Exzentrikerin unter den Bieren, da hat sie jemand wohl sehr gut gemeint mit diesem Bier.
Also wir probieren.
Ja, aber...
Ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich habe was viel Schlimmeres befürchtet.
Es riecht viel schlimmer, als es schmeckt, finde ich.
Es schmeckt nicht so stark, wie ich dachte. Es schmeckt ein bisschen sauer und ein bisschen salzig.
Ja, es hat ein bisschen Weißbier-ähnlichen Note.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das mit einem Himbeersirup oder sowas wie so eine Weiße gut verknusen kann.
Ja, also Weizenmalz natürlich, finde ich, schmeckt man jetzt schon stärker, wie bei einem...
Mhm. Ist auch viel, unten ist viel Hefe abgesetzt in der Flasche. Wenn du mal die Flasche guckst.
Ist auch sehr trüb und genau, das sind recht viele Hefestücke.
Was ich total abgefahren finde, was es auf manchen Bierflaschen gibt und auf manchen nicht, und es ist mir ein absolutes Rätsel. Nimm mal die Flasche, August, guck mal hinten aufs Etikett. Da ist diese durchgestrichene schwangere Frau drauf.
Man soll nicht schwanger werden, heißt es.
Ah, das heißt, Achtung.
Nee, stimmt, die hält ja so ein...
Wenn ihr viel
die hält
sauft.
So ein Glas, die hält ja so ein Glas in der Hand. Also,
ach so.
Man soll nicht trinken, weil dann könnten die Frauen schwanger werden, wenn man dann miteinander schläft.
Nur dann.
Oder was soll das heißen?
Nur wenn Betrunkene Sex haben, kann man schwanger werden. Darum Obacht beim Saufen
nicht
und beim Knutschen in der Bar. Ansonsten have fun.
Ja.
Verhütet, aber nur wegen Geschlechtskrankheiten. Also, schwanger kann man nur werden, wenn man betrunken ist.
Das ist meistens so, ja. Also ich kenne eigentlich nur solche Beispiele. Glaubst du jetzt, dass es noch Frauen da draußen gibt, die denken, man darf Alkohol trinken, wenn man schwanger ist?
Nö.
Müssen Nö. Die das Zeichen da drauf machen?
Nein, weil auf dem anderen Bier, das wir hier haben, ist es nicht. Aber ich finde es nett, dass sie das
ich
machen.
Ich finde es auch
nett. Es gibt ja immer wieder Leute, die glauben, sie müssten.
Warum kann man das nicht einfach komplett als so das Logo machen? Wenn wir, du und ich, ein Bier machen würden, würden wir das quasi als das Hauptlogo drauf machen.
Nee, ich würde ein knutschendes Pärchen in einer, an einer Bar, in einer,
die
an einer
Augenkontakt
Theke.
Mit einem anderen Typen.
Genau, und das dann durchstreichen.
Okay, ja.
Don't do it.
Ja,
oder so ein
gut.
durchgestrichenes Tinder-Logo.
Ja.
Cheers.
Cheers. Cheers. Und wie klingt die Flasche hier? Ja, tiefer irgendwie.
Mhm, schön. Mann, ich trinke ja.
Bisschen solider.
Ah, es ist, also schön ist es nicht. Aber
also du, ich finde es aber, ich finde es ist speziell, aber ich kann mir vorstellen, wenn man so aus Leipzig kommt, dann findet man das vielleicht ganz...
Warum denn, wenn man aus Leipzig kommt?
Nein, weil das dann so ein bisschen so Lokalpatriotismus ist, oder nicht? Findet man das vielleicht ganz gut?
Ich habe ja letztes Jahr so einen Film gedreht, da habe ich ungefähr 500 Mal den Satz gesagt, ich komme aus Leipzig. Wirklich. Die Figur hat das alle 3 Sekunden gesagt,
warum?
Sodass wir öfter Takes abbrechen mussten, weil das Team schon lachen musste, dass es wieder im Text steht. Na, es sollte halt so ein Running Gag sein, aber der war halt so häufig.
Old.
Also wirklich, wow. Ich trinke Leipziger Gose, ich komme aus Leipzig.
Mir ist, ich habe noch 2 lustige Sachen gelesen neulich. Und zwar ist es mir jetzt einfach klar geworden, man darf nicht... Man muss sich ausgewogen ernähren.
Das ist dir jetzt klar geworden?
Hast du gelesen von diesem 16-Jährigen, der sein gesamtes Leben, ich glaube seitdem er 3 ist, nur Chips und Pommes frites gegessen hat? Also er hat nur
Kartoffeln
Chips
gegessen.
Und Pommes frites. Nein, keine Kartoffeln.
Nein, das ist ja...
Pommes frites und Chips.
Ja, das gegessen. Ist aus Kartoffeln
ich weiß.
Und Fett.
Es ist aus Kartoffeln, aber es ist keine Kartoffel.
Nein.
Ich dachte, wenn du dein Leben lang nur Kartoffeln isst, ist es noch okay. Auf jeden Fall, der hat sein Leben lang... Chips und Pommes frites gegessen.
Warum sagst
und
du das so?
Was ist passiert?
Er ist dick geworden.
Er ist blind geworden.
Oh.
Er ist blind. Und unwieder nicht, kann man nicht rückgängig machen. Er kann jetzt nicht anfangen, Gurken zu essen und wird dann wieder unblind. Der ist jetzt
unblind.
Für immer blind.
Weil
zu viel
Salz.
Chips und zu
viel,
Salz? Keine Ahnung, da sind ja alle möglichen Konservierungsstoffe drin und Fett und alles. Oder es war einfach, da fehlen ihm einfach solche wichtigen Nährstoffe, dass er einfach jetzt die Augen gesagt haben, so, ne? Zu viel Chips und zu viel Pommes frites. Jetzt siehst du gar nichts mehr.
Hat sich
Ciao.
Das, ich glaube, es liegt am Salz. Hast du mal
Kann
den Super
sein,
Size
ja.
Me-Film gesehen?
Ja, das ist
ja.
furchtbar.
Und
ich meine,
das
ist gut, aber
da sagt er doch am Ende, da gibt es auch einen Typen, der isst jeden Tag einen Burger bei McDonald's
genau.
oder irgendwas. Aber der hat keine schlimmen Sachen.
Genau, und der ist auch nicht fett.
Weil der aber sagt, er isst nie die Pommes.
Genau.
Anscheinend, es liegt an diesem Frittierfett.
Und da hast du ja auch noch ein bisschen Salat oben drauf, ein paar Tomaten und so. Da ist ja so ein bisschen was an
Also geil ist es, glaube ich,
drauf.
Nicht, aber nee, es ist auf nicht, jeden Fall besser als Pommes.
Die Pommes, genau. Und das, ich finde es mal so, wenn dein Sohn dann so zu Hause sitzt und der sagt so,
Welches?
Nein.
Ich habe keinen Sohn.
Ja, aber wenn du jetzt einen hättest und
so.
dann...
Ich dachte, mein Sohn.
Nein, wenn du jetzt einen hättest und dann der halt sagt so, nein, ich esse den Salat nicht, ich möchte meine Chips und
ich
meine
Ich esse
Pommes
meine Suppe nicht.
Ja, dann sagst du doch als Elternteil irgendwann so...
Nein.
Ja, aber heute, du siehst jetzt schon aus, als ob du...
Gleich blind wirst.
Der hat wahrscheinlich angefangen, so immer in so zu Türen reinzulaufen und so. Und dann meinte er, hey, ich glaube, du müsstest langsam mal...
Aufhören, immer nur Pommes frites und Chips zu essen.
Ich will Chips und Pommes frites.
Der hat einfach die ganze Dekade nur Chips und Pommes frites gegessen
ja, zack,
und dann
blind.
War er blind.
Zack, blind.
Na zack, 10 Jahre, ne?
Ja,
wie
gut.
alt ist er denn?
Aber dann ging es recht
Wie alt ist der Junge denn?
Ja, jetzt ist er 16, glaube ich.
Aha.
Ah, das ist schon traurig. Jetzt muss er sich das auch alles beibringen, das Ganze mit dem, diese Brel-Schrift. Wie heißt es nochmal? Breile.
Ach, weißt du, das ist übrigens die Geuse, die wir gerade trinken. Es gibt ja auch dieses Gösbier. Mhm. Das spricht man doch, glaube ich, so aus, oder?
Weiß ich nicht genau.
Ach so. Das ist auf jeden Fall, kommt es vom selben Wortstamm von dem Fluss. Mhm. Und von diesem Bier, von diesem sehr, sehr alten Bier.
Ein Podcast.
Zwei Schelme.
Drei Gläser.
Vier Augen, zwei davon farbenblind. Zwei normal, keiner blind, weil keine Pommes.
Ich glaube, ich hab's jetzt raus.
Was?
Ich weiß jetzt, welcher der unnötigste und beschissenste zugleich Song aller Zeiten ist.
Der unnötigste beschissenste?
Genau, aber es war ein Song, der mal zu einer Zeit sehr beliebt war, wo alle dachten so, hey, das ist irgendwie voll, ja, das hat irgendwie was. Das ist
Lemon
gut.
Tree?
Auch ist es nah dran, aber es ist nicht der Song.
Okay, was ist der Song? Willst du es sagen oder soll ich nochmal weiter raten?
Pass auf, der Song ist von Desiree. Sag dir vielleicht was. Die hat mal so, ich glaube, so ein Britpop Award gewonnen. So 99 war die groß.
War
so,
die nicht diese?
Und dann hat die. Der verrat nicht zu viel. Nein? Der hat, auf jeden Fall hat sie dann nach ihrem vierten Album, bei Wikipedia gibt es auch nur so einen Dreizeiler-Eintrag, nach ihrem vierten Album, das anscheinend kommerziell so ein Flop war, ist die fast wie vom Erdboden verschwunden. Die hat nicht mal einen Instagram-Account mehr. Ich weiß gar nicht, was die noch macht. Ich hoffe, die schreibt keine Songs, weil der Song, der schlechteste, in meinen Augen und unnötigste Song aller Zeiten ist, und für alle da draußen, die den Song jetzt abgöttisch lieben, ihr müsst es überdenken, weil es ist einfach ein unglaublich schlechter Song.
Was ist der Song?
Der heißt Live.
Live.
Ja, ja, ja. Und dann geht's so. Ich lese jetzt den Text vor. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't want to see a ghost. It's a sight that I fear most. Ja, du, wenn du jetzt die ganze Zeit gut singst, dann klingst du natürlich wieder gut. Du musst ja auch scheiße klingen jetzt. Also, I'm afraid of the dark, especially when I'm...
Of the dark.
Ah.
Ich sing's doch jetzt extra scheiße.
Hör auf. Especially when I'm in a park.
In a park.
Also, das ist schon mal so ein richtiger Scheißtext. Bitte hör auf, lass es. Du machst dich wahnsinnig.
Und, ich liebe den Song.
And there's no one else around, oh, I get the shivers. Also sie hat sehr Angst, weil sie im Park ist.
Ja, weil sie Angst hat.
I don't want to see a ghost.
Yeah.
It's the sight that I fear most. Yeah. Das ist so wie so ein Kindergartenlied.
Nein, die
I'd
ist
I'd rather
halt
have a piece of toast and watch the evening news. Oh, really?
Life.
Das ist ja unfassbar. Die Message dahinter.
Oh,
ist auch so.
Life. Oh, life.
Du, 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 du. Ja, und dann, pass auf. Und dann.
Oh, life.
Mann! Hör auf!
Oh, life. Oh, life.
Ich krieg Gänsehaut, weil es mir so schlecht geht. Es geht mir physisch schlecht von diesem Lied. Also, wer hat sich diesen Text?
Komm, lest die zweite Strophe.
Nein, dann du singst es nur wieder.
Nein.
I'm a superstitious girl. Ich breche dir gleich hier auf deine Cashew-Nüsse. Boah, mir geht's echt schlecht davon jetzt, von dieser Gose und diesem.
The worst in the world.
Genau. Never walk under ladders.
Never walk under ladders.
Ich batsch dir gleich eine. I keep a rabbit's tail.
Huh?
I take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place.
I'll be there.
Bungee jumping, I don't care.
Life.
Du, 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 du. Ja, boah. Also, wenn ich den Song höre, dann kriege ich so die Krise.
Geil.
Leider spielen die denn immer noch manchmal im Radio.
Mega,
ich verstehe das nicht.
Ja,
das ist furchtbar.
Aber ich habe auch schon ganz oft gedacht, what the fuck ist mit dem Text? Bungee jumping, I don't care. Ist einfach nur so, was reimt sich?
I'm afraid I'll see a ghost. I'd rather have a piece of toast. Das ist wie ein Kindergartenkind.
Aber sag mal ganz kurz, ist die nicht auch die diesen Song gemacht hat über diese Sternzeichen?
Welche Sternzeichen?
Google mal bitte kurz Desiree Songs. Die hat doch, glaube ich, auch so einen Sternzeichen-Song gemacht. Also mit Texte schreiben hat die auf jeden Fall nicht viel, vieler Mut.
Na, jetzt, wenn ich jetzt das Desiree nochmal google, dann schicken die mir bald irgendwelche Newsletter mit irgendwelchen Desiree-Sachen.
Ich glaube nicht, dass die nur Newsletter haben.
Wie hieß der mal? Was hat die denn noch? Ach, Popmusik, Tanzmusik.
Hat die nicht auch dieses Lovers, da, 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 cherish what the future hold, da, 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 da,
kissing you, da, 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 fire,
lovers, they may cause you tears,
feel da, so da, high, mind adventures, why should I love you?
Oh my,
what's your sign? Yeah, what's your sign?
Ah, you gotta be bad, you gotta be bold, oh, ja, you gotta be wiser. Ist das nicht auch von der?
Der ist auch von der, ja.
Und was ist nochmal?
Der
was?
Ist nicht schlecht tatsächlich irgendwie.
Na, 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 you gotta be strong. Nee.
Wahrscheinlich war die einfach müde,
als sie
vielleicht war die einfach müde, als sie den Text geschrieben hat und war
die
so.
Die war nicht müde. Vielleicht war die einfach, hat die Crack genommen.
Krass gekifft auf jeden Fall.
Die war im K-Hole.
Die war so tief im K-Hole.
Wie geht denn dieser What's Your Sign?
Nee, das, ich bin nicht.
What is denn eigentlich?
Ich möchte das Kapitel. Ich wünschte, ich hätte es nicht angeschnitten, weil ich möchte das Kapitel Desiree einfach abschließen.
Nee, Desiree ist ein richtig großer Part of my life now. Sag mal, was
Desiree, if you're hearing us right now, what did you think was the whole...
Die ist bestimmt
Deutsch. Ich glaube, das ist Leipzig.
Desiree,
wir trinken
wenn
auch
du
nur
uns
Gose.
Hörst.
Gose. Heißt eigentlich Desiree. Komm, tschüss.
Desiree. What's your sign? What's your sign?
Oh. Mm. Naja, das kann man trinken, aber mehr als eins kann ich davon nicht trinken.
Ja, aber ich habe Bock zu trinken gerade. Was ist dein Sternzeichen, Hase?
Wassermann.
Wassermann?
Wassermann.
Oh, meine Mutter ist auch Wassermann.
Das hast du schon mal gesagt. Das hast du in der vorletzten Folge auch schon gesagt.
Ehrlich?
Ja. Habe ich dich gefragt?
Steinbock.
Ich habe gesagt, du bist Schütze.
Nee, ich bin Steinbock.
Ja, ich weiß, aber eigentlich in meinem Persönlichkeitstest kam doch raus, dass du Schütze bist.
Und
deswegen
im chinesischen Horoskop
falsch.
Bin ich ein Pferd. Die sind sehr freiheitsliebend. Das Steinböcke allerdings nicht, darum so. Passt das alles nicht zusammen. Du bist doch nicht Ratte, du bist bestimmt ein Nasehase.
Das ja der Ratte. Du,
Was ist denn jetzt? Haben wir jetzt vielleicht die Dekade der Ratte oder sowas? Das sollten wir vielleicht zum Abschluss
machen.
Achso,
ob die Chinesen überhaupt in Dekaden denken? An alle Chinesen da draußen, denkt ihr in Dekaden? ich hab noch
auf ein neues Jahrzehnt ohne Vorurteile.
Ich habe nichts gegen
An
Chinesen.
An alle Chinesen da draußen.
Ja.
Denkt ihr eigentlich in Dekaden?
Oder nicht?
Ja.
Das ist eine ganz einfache Frage, auf die man auch eine einfache Antwort schicken kann.
Das stimmt.
Ja, du, ich finde...
Du wolltest was noch...
Nein, ich...
Nein?
Ich wollte noch mal was sagen, wie dieses... Gozulahyama, oder? Wie sagt man das mal?
Was?
Gozuliana.
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 Gozuliana in der Höhe.
2020 ist übrigens das Jahr der Metallratte.
Der Metallratte?
Ja.
Was ist das?
Das weiß ich auch nicht, aber 2019 war Erdschwein und...
Jetzt kommt Metallratte. Also ist
2021
immer
ist der Metallochse, also ist jetzt die Metallratte dran. Ganz
also
normal.
Ist quasi immer so ein Metall oder Mineral und dann noch ein Tier dazu. Die Vulkannatter. Die Anthrazitnatter.
Was zum Henker ist denn eine fucking Metallratte? Ich habe richtig Angst davor.
Ich glaube, ich habe mal eine gesehen, aber ich sag dir nicht wo.
Okay. Ich muss
heute Abend noch auf ein Event.
So kann die Folge. Du musst immer auf ein Event, wenn wir podcasten.
Ist es so?
Vielleicht gehst du einfach jeden Abend auf ein Event. Wo musst du denn heute hin?
Das sage ich nicht. Ich muss ins.
Oh, mir musst
und
du
treffe dort.
Sagen.
Tom.
Tom Cruise. Um endlich wieder gut zu machen, dass er dich aus seinem Film rausgeschnitten hat. Nee, war das überhaupt Tom Cruise?
Das war doch mit
ach, das
Tom
war ja
Hanks.
Ach, das war Tom Hanks. Ah ja, okay, warte mal.
T. Hanks, ich habe ihn Fangs genannt.
Wie hast du ihn genannt? Fangs?
Fangs. T. Hanks.
Wer ist nochmal Fangs? Ach nee, das ist bei... Ach so, das ist bei dieser schlimmen...
Fangs.
Rita Ora? What's your sign? So? Lyrics. Also...
Okay, die müssen auch schlecht sein. Sag doch mal die Lyrics. Das ist jetzt Desiree, what's your sign? Bitte
We
sing es nicht.
We are stars, du, oh yeah. Wie geht denn nochmal die Melodie?
Bitte, ich bin froh, dass du die Melodie nicht weißt.
Scorpios are pretty cool. Cause everyone has a sign. Whether supernatural or divine. Believe or not, if you're so inclined. Cause in this great big universe, we're the stars on earth. What?
Es ist halt einfach so null subtil. Es ist so, ich sage einfach genau, was es heißt.
Ja, es hat einfach keine andere Ebene. Hier ist das Lied.
Ist das jetzt die Live-Version oder was ist
nee,
das?
Nee, das ist das Video. Wieso geht denn das nicht an? Ja. wir waren.
Hab ein schönes Wochenende.
In this great big universe.
Wir hören uns nächste Woche.
Stars on Earth.
An alle Schauers.
Auf eine neue Dekade.
Wir lieben euch. Eine neue Dekade. Ciao, bis nächste
I'm
Woche.
Wieder was gelernt. Erstens.
Veganes Bier ist alles das Bier, das in Deutschland nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. Es kann allerdings sein, dass Biere während der Bierklärung, also der Filtration oder Separation, wenn da tierische Stoffe mit im Spiel sind, dass das Bier dann nicht vegan ist. Und es kann auch sein, dass das Bier nicht vegan ist, wenn tierische Stoffe im Klebstoff, der das Etikett auf die Flasche klebt, beinhaltet sind.
Schweinespeichel.
Zum Beispiel. Und zweitens?
Die Gose stellt einen eigenen Biertyp dar. Der hat eine Ähnlichkeit mit der Berliner Weiße, das haben wir auch schon rausgeschmeckt, als auch mit den belgischen Lambic-Bieren und deren Spezialform der Göse.
Göse.
Gose entstand früher durch Spontangärung, haben wir schon drüber geredet. Heute wird es obergärig gebraut, wobei neben der alkoholischen noch eine bakterielle Gärung durch Milchsäurebakterien stattfindet. Und drittens?
Dieses kleine Etikett-Logo da, was wir auf den Flaschen gesehen haben, bedeutet so viel wie: Schwangere Bier sollten auf keinen Fall Auto fahren.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-